HR Info. Kultur.
In dieser Ausgabe der Kultur steht ein Mann im Vordergrund, der als Person vielen Menschen unbekannt ist. Sein Name Christian Bruhn. Dafür prägen aber die Lieder von Christian Bruhn schon seit Jahrzehnten die Musik in Deutschland. Zum Beispiel dieses hier. Marmor, Stein und Eisen bricht, 1965 gesungen von Drafi Deutsche. Das gehört zu den erfolgreichsten Kompositionen von Christian Bruhn. Wir sprechen mit ihm in dieser Sendung. Anlass ist eine Filmdokumentation über den Komponisten und Menschen Christian Bruhn, die ab dieser Woche in den Kinos gezeigt wird. Außerdem im Programm der Kulturtipp. Und wir gratulieren dem Led Zeppelin-Gitarristen Jimmy Page zum 75. Geburtstag. HR Infokultur mit Pablo Diaz.
Kleine Italiener, die träumen von Napoli, Fontina und Marina, die warten schon lang auf sie. Zwei kleine Italiener, die sind so allein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, weil schon morgen dein Herz.
Lieder wie Wunder gibt es immer wieder oder Zwei kleine Italiener wurden von Christian Bruhn komponiert oder auch Filmmelodien von Serien wie Vicky, Heidi, Captain Future oder Tim Thaler. Serien, die in den 70er und 80er Jahren im Fernsehen liefen. Seit den 60er Jahren schreibt und komponiert Christian Bruhn Schlager, die auch heute noch auf Partys gesungen werden. In dieser Woche kommt ein Dokumentarfilm über Christian Bruhn ins Kino. Mein Leben ist die Musik, heißt dieser Film. Jan Tussing mit einem Porträt des wahrscheinlich erfolgreichsten und gleichzeitig unbekanntesten Komponisten Deutschlands.
Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, 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 dam.
Ohrwürmer, ganz viele Ohrwürmer. Christian Bruhn hat im Laufe seines 84-jährigen Lebens viele Ohrwürmer produziert. Ob für Roberto Blanco oder Mireille Mathieu, Acropolis Adieu. Seit den 60er Jahren hat der gebürtige Hamburger über 2000 Musiktitel komponiert.
Doch wir sind uns treu.
Ja, so geht das. Das war 65 und da kam der Drafi Deutscher und hatte dieses Ding hier. Auf der Gitarre, klock, 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 klock.
Die Platte steht heute vergoldet bei Christian Bruhn im Schrank.
Liebeskummer lohnt sich nicht mal da.
Bruhn studiert in den 50er Jahren Komposition und Klarinette. Und eigentlich schlägt sein Herz für Jazz. Aber in den 60er Jahren kann er damit kein Geld verdienen. Also komponiert er Schlager und wird der musikalische Kopf hinter vielen Stars. Zwei kleine Italiener, gesungen von Conny Frohbös 1960, war sein Anfang. Danach ging es nur noch bergauf.
Sollen Sie raten, was jetzt kommt? Viele Menschen fragen.
1970 vertritt Katja Epstein Deutschland beim Grand Prix und belegt den dritten Platz. Christian Bruhn dirigiert das Orchester.
Viele Menschen fragen.
Für Katja Epstein komponiert Bruhn über 100 Lieder, darunter auch den Heinrich-Heine-Zyklus. Die beiden teilen mehr als nur ihre Liebe zur Musik.
Wunder.
Bruns Leben ist die Musik. Und deswegen hielten seine Ehen auch nie sehr lange. Inzwischen ist er zum 5. Mal verheiratet. Selbst sein Sohn bezeichnet Brun als getrieben. Und so zeigt ihn auch Marie Reichs Dokumentarfilm, der nun in die Kinos kommt. Mein Leben ist die Musik.
Milka, die zarteste Versuchung.
Ob Werbejingles von Maggi bis Milka, was Brun komponiert, wird zu Gold. Neben Werbespots auch Filmmusik. Die Rote Zora, Vicky, Marco, Sindbad und natürlich
Heidi.
Aber auch Manny der Libero, Jack Hoburn, Tim Thaler und natürlich Captain Future. Christian Brun hat Musikgeschichte geschrieben. Sein Name ist Synonym für deutsche Unterhaltungskultur. Ein Wunder, dass er trotzdem so unbekannt geblieben ist.
Ich muss nicht jeden Abend in der Abendzeitung, weil ich in einem Fischrestaurant oder bei was weiß ich wo gegessen habe. Ja? Ich sitze ja auch im Studio hinter der Scheibe. Mir liegt nichts dran, auf der Straße erkannt zu werden. Ich will auf der Straße gepfiffen werden.
Gepfiffen, gesungen und gegrölt. Bruns Repertoire ist mit 2500 Titeln so groß wie bei fast keinem anderen Komponisten. Darunter 47 goldene Schallplatten.
Das ist wahnsinnig gut.
Das, was man so als Künstler schreibt, vergeht entweder oder bleibt.
Der Komponist Christian Brun. Jan Tussing gab uns einen kurzen Einblick in sein Leben. Ich hatte Gelegenheit, mit Christian Brun selbst vor der Sendung zu sprechen. Der 84-Jährige ist immer noch musikalisch aktiv, hat ein eigenes Aufnahmestudio bei sich zu Hause und komponiert weiter fleißig. Ich habe Christian Brun gefragt, was soll von Ihnen in Erinnerung bleiben? Was ist für Sie wichtig?
Ja, meine Lieder natürlich, meine Musik. Und das ist ja in vielen Fällen der Fall. Ich kriege ja immer noch E-Mails, also wenn Sie denken, Tim Thaler ist Ende 70 und Captain Future ist Anfang 80 und ich kriege immer noch E-Mails. Sie waren der Soundtrack meiner Jugend. Und das ist eben, was einem die Freude macht. Nicht? Das ist das, was einen hebt. Der Film an sich, die sind auf mich zugekommen. Die Regisseurin und der Produzent sind drauf gekommen. Aber da gibt es einen, dessen Lieder sind ganz bekannt, aber eben er selbst nicht. Und das fanden die nur wieder interessant und haben mich auf Schritt und Tritt 3 Jahre lang verfolgt.
Ihr wohl erfolgreichstes Lied ist Marmorstein und Eisenbricht von 1965 wohlgemerkt. Ja, und das schien ja zunächst nicht so, dass das ein Hit werden würde. Erzählen Sie mal.
Ja, es war keine Bombe oder keine Explosion. Aber als es die Kapellen endlich begriffen hatten, dann seitdem ist es ja auch ein Live-Musik-Renner. Nicht? Und wie gesagt, Tonträger verkauft man nicht mehr. Und es hat auch, Teldec hat also nie 1 Million Singles damit verkauft. Einheiten natürlich eine Menge, nicht? Einheiten nennt man, wenn es auf Samplern gepresst wird. Da bringt es dann 0,0001 Cent. Ne?
In dieser Filmdokumentation sieht man sie ja, glaube ich, auf dem Oktoberfest und ein ganzes Zelt tanzt und singt dieses Marmorstein. Was löst das in Ihnen aus?
Ja, das ist Befriedigung oder sogar Glück, weil da ist ja das, mein Herz zu den Herzen der anderen spricht, nicht wahr?
Und man sieht sie ja da mittendrin und sie werden ja nicht erkannt. Also sie laufen da sozusagen.
Ich bin zu sehen beim Käferzelt. Da spielt eine kleine Band Marmorstein und hat sie das überschnitten ins große Zelt.
Ihre größten Erfolge hatten Sie ja in den 60er und 70er Jahren. Waren das auch die goldenen Jahre der Musik in Deutschland?
Das würde ich nie sagen. Ich meine, die goldenen Jahre der Musik fangen mit Haydn an. Oder sogar mit Palestrina. Ich würde sagen, dass das Loch war das Dritte Reich, wo die Hälfte entweder vertrieben oder ermordet wurde. Mhm. Und es ging ja zunächst nahtlos weiter. Die Kollegen haben in allererster Linie Micha Jari, der den Verdienst hatte, dass er seinen Text vor dem KZ gerettet hat, im Gegensatz zu Lehar, der seinen Textdichter Fritz Grünbaum im KZ hat umkommen lassen. Ich schweife immer so weit aus, ja. Aber dann kam die neue Zeit mit Werner Scharfenberger, Heinz Gietz, und dann wurde die Musik entnazifiziert, ja. Und schließlich kam ich dann, ja.
Wie fühlt man sich denn überhaupt, wenn von einem eine Dokumentation ins Kino kommt? Ist das so eine Art Vermächtnis?
Ja, es ist so hoch gebaut, so sehe ich das nicht. Also wie gesagt, ich wusste ja, dass das Endergebnis irgendwann ins Kino kommt, sonst hätte ich ja den ganzen Zirkus nicht mitgemacht. Und ich habe ja auch, ich habe es auch autorisiert, manche Sachen hätten mir noch besser zugestanden. Die Katja hätte zum Beispiel ein Lied von Heinrich Heine, ein kurzes Lied singen können, weil mich das eben auch kennzeichnet. Ja. Und ja, wie fühlt man sich? Wir hatten hier Premiere und es war ich sehr gerührt. Ich habe verschiedene Geschenke bekommen und sehr viele E-Mails und ein sehr aufgeschlossenes, liebes Publikum. Ich muss ja hinterher auch noch Klavier spielen und singen und was weiß ich.
Ja, ja, aber das machen Sie ja sowieso gerne.
Ja, nur ich bin ja weder Peter Igelhoff noch Hans-Arno Siemann. Das waren ja Berufsclowns, aber ich doch nicht. Ja. Also Entertainer, die am Klavier sitzen und singen. Ja. Mhm. Da gab es eben früher eine Menge. Also nee, das ist eigentlich nicht mein... Und vor allen Dingen, tue mich schwer, wenn ich nur ein Keyboard habe und kein richtiges Klavier. Weil ich war ja nie ein Bandmusiker und Keyboard ist für mich ungewohnt. Ja. Mhm. Sage ich aber immer. Ja, aber sonst, gebauchpinselt. Man freut sich natürlich über das Echo. Ja.
Aber ist dieser Film auch eine Form, der Welt zu erklären, welcher Mensch hinter dem Komponisten Christian Bruhn steckt?
Das ist das Ziel der Regie und des Produzenten, ja. Und das scheint zu funktionieren, weil man sieht sich selbst ja völlig anders, auch wenn man selbst seine Stimme 1000 Mal gehört hat und auch in 1000 Fernsehshows war. Aber es scheint so, als wenn das Publikum diese offene, ich bin ja nicht verschlossen, ich bin ja leutselig und erzähle richtig von mir, auch von meinen Ehen und was weiß ich. Und das scheint also anzukommen. Diese Öffnung nach außen.
Sie erklären in diesem Film auch, dass Sie schon immer, dass Musik wäre für Sie eine Berufung. Wollten Sie schon immer Komponist sein?
Ja, also ich meine, mit 4 Jahren wusste ich noch nicht, was ein Komponist ist. Ich habe nur am Klavier fantasiert. Deswegen hat mir meine Mutter mit 5 Jahren Noten beigebracht. Und dann habe ich Harmonielehre, Kontrapunkt und Instrumentation und bei 2 Hamburger Professoren studiert, Klavier. Und ich bin da so, ich habe mit 15 schon Schlager einem Hamburger Musikverlag angeboten, aber die wurden noch abgelehnt, ja. Bis ich musste über 20 werden, bis es richtig funktioniert hat, ja.
Ja,
das ist anscheinend in meine Gene geschrieben. Es kommt auch von beiden Seiten, mütterlicherseits wie väterlicherseits.
Aber Ihre eigentliche Leidenschaft, das ist Jazz, habe ich
ja,
jetzt vernommen.
Klassik oder Jazz, ja. Ja.
Und Mozart.
Ja, ja, genau. Mozart ist mein Gott. Ja.
Drückt sich diese Leidenschaften, kommen die auch in Ihren Kompositionen irgendwie vor?
Nein, das ist was anderes. Wir benutzen nur die klassische, die nennt man Harmonielehre, ja, wie die Akkorde zusammenhängen. Das hat Mozart bis zur Vollkommenheit ausgeführt. Unterhaltungsmusik unterscheidet sich schon durch ihre Einfachheit wesentlich. Ich schweife mal ganz weit weg. Der Ralf Siegel, mein Freund, hat ja mal die Kriemhild Mozart Instrumentations singen lassen mit Texten. Mhm. Das funktioniert überhaupt nicht, weil Mozart kaum jemals 8 Takte so wiederholt wie im Schlager. Ja? Mozart der macht das beim 2. Mal schon anders, geht in eine andere Tonart. Und deswegen hat das auch bei Ralf Siegel nicht funktioniert. Das geht nicht. Man kann Mozart nicht verschlagern, weil er zu komplex ist. Ja? Aber natürlich das Gefühl und der musikalische Verstand hat natürlich gelernt durch die Klassik.
In dieser Dokumentation sagen Sie ja, Sie möchten eigentlich nicht erkannt werden, sondern gepfiffen.
Ja.
Das wird sich ja jetzt wohl ändern, wenn der Film in die Kinos kommt.
Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt eine Tour vor mir, mal sehen, wer mich alles erkennt. Ja. Und das sind natürlich auch Leute, die vorher tatsächlich wissen, wer ich bin. Ich sage mal, ich war einmal mit Udo Jürgens essen und der kam nicht zum Essen, weil er nur Autogramme geben musste. Das ist eben lästig, ja. Und das muss nicht sein.
Das wünschen wir Ihnen nicht. Der Komponist Christian Bruhn war das. Er gehört zu den erfolg- und einflussreichsten Komponisten in Deutschland und das seit mehreren Jahrzehnten. Von ihm kommt an diesem Donnerstag eine Dokumentation in die Kinos. Meine Welt ist die Musik, heißt der Titel dieser Dokumentation. Herr Bruhn, viel Erfolg weiterhin und viele erfolgreiche Jahre noch.
Ja, vielen Dank. Ja.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Der Name der Malerin Lotte Laserstein steht für eine der großen Wiederentdeckungen der vergangenen Jahre. Ihre künstlerische Entwicklung in den 20er und Anfang der 30er Jahre zeigt das Städel zurzeit in einer Ausstellung. Der heutige Kulturtipp von Beate Kempfert, Leiterin der Opel-Villen in Rüsselsheim.
HR Info. Kulturtipp.
Lotte Laserstein im Städel ist eine Ausstellung, die uns mit einer Künstlerin vertraut macht, die man eigentlich vergessen hat. Eine Künstlerin der Weimarer Zeit, nicht mehr beachtet. Und das liegt an verschiedensten Dingen. Einmal natürlich, dass man sich nach dem Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen für die Künstler interessiert hat, die als entartet gegolten haben, eben ungegenständlich expressiv gemalt haben. Das war die Lotte Laserstein nicht. Sie war eher dem Gegenständlichen verpflichtet. Als Jüdin musste sie das Land verlassen. Oder wir können sagen, konnte sie das Land verlassen. 1937 gelang durch eine Einzelausstellung in Schweden die Flucht dorthin. Ihre Mutter ist im KZ umgekommen, ihre Schwester konnte in Berlin versteckt werden, ist aber hochtraumatisiert nach dem Zweiten Weltkrieg zu Lotte Laserstein nach Schweden gegangen, die Schweden dann auch nicht mehr verlassen hat. Sie hat eine gute Freundin gehabt in Deutschland, ihr Modell, ihre Muse, kann man sagen, Traute Rose, der begegnen wir in der Ausstellung. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, heute auch als zeitgenössische Frauen sehr bewegt. Das sind nämlich ganz, ganz moderne Bilder. Eine moderne Frau, die uns gezeigt wird. Lotte Laserstein war auch selbstständig, konnte von ihrer Arbeit leben. Nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich vermehrt durch Auftragsarbeiten. So ist die Stärke in der Ausstellung vor allen Dingen auf die Weimarer Zeit gelegt. Dort gibt es ein Bild, Abend über Potsdam 1930, was einen schon schwermütig macht. Die Herstellung, eine riesige Holzplatte, hatte Lotte Laserstein nur geschafft, indem sie diese durch die S-Bahn schleppte, mit der Pferdekutsche hoch nach Potsdam, dort von einer Terrasse aus blickend, diese Stadtlandschaft gemalt, die es so nicht mehr gibt. Die Person vereinzelt, die mittlere Figur isoliert, ein unbedingter Gang in Städel würde ich empfehlen, um sich diese Bildwelt zu erschließen.
Die Ausstellung mit Bildern der Malerin Lotte Laserstein im Frankfurter Städel ist bis zum 17. März zu sehen. Der Kulturtipp von Beate Kempfert, Leiterin der Opel Villen Rüsselsheim. Ein Marathon soll es werden in der Grimm-Welt in Kassel in diesem Jahr. Der hat aber nichts mit Laufen zu tun, sondern mit den Märchen der Brüder Grimm. An jedem Sonntag dieses Jahres, also 52 Mal hintereinander, werden Märchenerzähler auf einem roten Sessel Platz nehmen und die Märchen der Brüder Grimm zum Leben erwecken. Angefangen hat es bereits am 6. Januar mit dem Froschkönig. Michael Pschibilla hat für uns die erste Märchenstunde in diesem Jahr besucht.
Der Raum in der Grimmwelt ist abgedunkelt. Das gedimmte Licht richtet sich auf einen roten Samtsessel. Dort hat die Kasseler Schauspielerin und Märchenerzählerin Andrea Ortolando Platz genommen und erweckt den guten alten Froschkönig zu neuem Leben. Der schönen Königstochter ist gerade die goldene Kugel in den Brunnen gefallen.
Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter. Konnte sich gar nicht mehr trösten. Und wie sie so klappte, da rief ihr jemand zu: Quack! Du schreist ja Quack, dass ich ein Stein erbarmen möchte.
Mehr als 100 Märchenfreunde verfolgen gebannt, wie der Frosch die goldene Kugel zurückholt, zum Dank dafür ins Schloss einziehen darf, dort an die Wand geklatscht wird und sich am Ende in einen Prinz verwandelt. Danach werden die weniger bekannten Märchen Katze und Maus in Gesellschaft und Marienkind vorgetragen. Es ist der Auftakt eines wahren Märchenmarathons, denn bis Ende des Jahres gibt es jetzt an jedem Sonntag in der Grimmwelt eine Märchenstunde. Die Grimmwelt, erläutert Organisatorin Julia Ronge, verfolgt damit ein ehrgeiziges Ziel.
Ja, im Prinzip, dass wir alle 200 Märchen der Brüder Grimm vortragen lassen. In der szenischen Lesung, als Vorleser, aber auch als Märchenerzählerinnen, die hier zu Wort kommen. Die Grimms haben ja sehr viele Märchen, die weltbekannt sind. Aber es sind nicht alle 200, die bekannt sind. Und wir möchten wirklich einmal alle vortragen lassen.
Es sind die Grimmschen Märchen der Ausgabe Letzter Hand, die hier zum Vortrag kommen. Exakt 200 Stück. Und den Anlass dafür, erklärt Julia Ronge, liefert Märchen Nummer 27, das 1819 zum ersten Mal in gedruckter Version erschien.
Dieses Jahr werden die Bremer Stadtmusikanten 200 Jahre alt. Die sind also nicht in der Erstausgabe gewesen, sondern erst später hinzugekommen. Und das haben wir zum Anlass genommen, um 2019 märchenhaft werden zu lassen und alle Märchen einmal vorzutragen.
200 Jahre Bremer Stadtmusikanten, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Die Dauerparty in der Grimmwelt an 52 Sonntagen hintereinander ist ein Festival für kleine und große Märchenfreunde. Und der Auftakt kam bei ihnen schon mal gut an.
Ein tolles Angebot für die Kinder, mal was ganz anderes, mal nicht digital, ganz, ganz toll erzählt. Das fanden wir sehr ansprechend.
Toll, weil es so schöne Märchen waren.
Es war ja mal eine Zeit, so in den 70er Jahren, da waren ja Märchen total verpönt. Sie durften nicht mehr in Kindergärten vorgelesen werden. Das fand ich eigentlich sehr schade und zum Glück ist es jetzt anders.
Die Mädels haben schon gefragt, ob wir nächste Woche wiederkommen können.
Am Sonntag geht's weiter mit dem Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Den Abschluss wird Ende Dezember der goldene Schlüssel bilden. Für jedes Märchen gibt's übrigens einen Stempel. Und wer es schafft, alle 200 Märchen zu hören, bekommt lebenslang freien Eintritt in die Grimmwelt.
Michael Pschibilla über den Märchenmarathon in der Kasseler Grimmwelt. An jedem Sonntag werden Märchenerzähler auftreten, bis Ende dieses Jahres. Led Zeppelin, der Name dieser britischen Band, steht für Rockgeschichte. 1968 gegründet, hat die Band im Laufe ihrer Existenz bis zu 300 Millionen Platten verkauft. Eine genaue Zahl weiß man nicht, ist ja auch unerheblich, denn der Einfluss von Led Zeppelin auf die Rockmusik ist unbestritten. Gründer der Band war der Gitarrist Jimmy Page und der feierte diese Woche seinen 75. Geburtstag. Thomas Spickhofen gratuliert.
Es ist eines dieser Intros, die auch jene kennen, die nicht so in der Rockmusik zu Hause sind. Mit Stairway to Heaven schaffen Led Zeppelin 1971 einen Klassiker der Rockgeschichte, an der Gitarre Jimmy Page.
We had this one rehearsal and we all knew instinctively from that point that we'd never felt anything like that before.
Wir hatten damals diese erste Probe, erzählt Jimmy Page, und wussten instinktiv von diesem Moment an, so etwas haben wir noch nie gefühlt. ...1968 war das. Seine Band Yardbirds war gerade auseinandergebrochen. Page suchte nach neuen Partnern. Er fand Sänger Robert Plant, Schlagzeuger John Bonham und Bassist John Paul Jones. Und dann habe es alles in allem nur 30 Stunden gedauert für das erste Album von Led Zeppelin.
The first album was done in collectively 30 hours.
So schnell wie ihre Musik ist, so schnell steigen Led Zeppelin zu den Top-Bands und größten Live-Acts ihrer Zeit auf. Zerlegte Hotelzimmer gehören ebenso zu ihrer Legende wie Sex, Drugs und Rock'n'Roll.
If you're playing for 2.5 hours, 3 hours, sometimes 3.5 hours.
Wenn du 2,5, 3, manchmal 3.5 Stunden spielst, dann bist du so voller Adrenalin, da kannst du nicht einfach nach Hause gehen und dich ins Bett legen. Er habe aber nie exzessiv Alkohol getrunken und auch das Rauchen habe er inzwischen aufgegeben, erzählt Jimmy Page heute. Die Ära von Led Zeppelin endet 1980 nach dem Tod des Schlagzeugers. Der Platz ließ sich nicht mehr füllen, sagt Jimmy Page. Dazu haben wir uns zu gut ergänzt.
The thing about the band was that you would have to be listening all the time to what everyone else was doing.
Bei dieser Band musstest du ständig zuhören, was der andere macht. Wenn der eine etwas begann oder veränderte, haben die anderen darauf reagiert. Es gab zwar einen Rahmen, aber wenn du auf die Bühne gegangen bist, musstest du sehr konzentriert sein, damit alles zusammen abging.
You need to be very focused to go on and kick off.
Bis heute haben Led Zeppelin zwischen 200 und 300 Millionen Platten verkauft. So genau weiß das niemand. Jimmy Page trägt sein silbergraues Haar inzwischen als Pferdeschwanz. Er wohnt ganz gediegen in London. Gelegentlich streitet er dort mit seinem Nachbarn Robbie Williams über Baupläne, die sein Haus gefährden könnten. Und ansonsten ist er immer noch der begehrte Studiomusiker, der er immer schon war. Das Musikmagazin Rolling Stone hält ihn für den drittbesten Gitarristen der Rockgeschichte. Alle paar Jahre steht Jimmy Page mit den beiden anderen verbliebenen Led Zeppelin Musikern auch noch einmal gemeinsam auf der Bühne, aber Stairway to Heaven, das werde ich nicht mehr toppen können, sagt Jimmy Page. Ich habe ja nur noch ein paar Jahre.
I may not be able to top that, you know. I've only got a few years left.
Thomas Spickhofen über Jimmy Page, dem Gitarristen der Rockband Led Zeppelin. Jimmy Page ist diese Woche 75 Jahre alt geworden. Und das war die Kultur in HR Info. Diese Sendung finden Sie online als Podcast auf hrinforadio.de. Dort kann man sie wiederhören oder sie sich herunterladen. Mein Name ist Pablo Díaz.